Römer 8, die Verse 12 bis 18. Römer 8, die Verse 12 bis 18. So sind wir nun, Brüder, nicht Schuldner unserer menschlichen Natur, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich muss ehrlich sagen, die letzten Monate haben mich schwer grübeln lassen. Wir erleben gerade die erste richtige Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg und stellen fest, dass unsere Staaten, unsere Gesellschaften nicht mehr krisensicher sind. Ob sie das je waren, weiß ich nicht, aber man merkt, dass viele Familien nicht in der Lage waren, Kinder im Homeschooling aufzufangen. Es sind so viele Kinder die letzten Monate einfach untergegangen und wurden weder von ihren Eltern noch von ihren Großeltern aufgefangen. Die Kindergärten konnten es nicht leisten und die Schulen berichten von massiven Problemen. Ich habe bis vor kurzem in Althengstedt neben der Schule gelebt. Da war eine junge 13-Jährige bei uns aus der Gemeinde, die ist dort auf die Realschule gegangen. Da sind 50% ihrer Klasse einfach sitzen geblieben. 50%. Aber auch die globalen Abhängigkeiten in der Wirtschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr ausgebaut worden sind, werden für uns in dieser neuen Epoche wohl ein Problem. Die Gasversorgung ist ja nur ein Beispiel. Die Halbleiterkrise, die fehlenden Baustoffe, Rohstoffe, die in Deutschland nicht mehr ankommen und so weiter. Ich muss es niemandem groß erklären, dass der Ukraine-Krieg eine erschreckende Dimension angenommen hat. Und das Potenzial ist da, dass es ein neuer Weltkrieg werden kann. In all dem, da werden Werte und Institutionen aufgelöst. Teenager werden nicht durch Vorbilder gestärkt, sondern in ihrer Identität, speziell ihrer sexuellen Identität, hinterfragt. Welche sexuelle Orientierung ist eigentlich normal? Wie funktionieren gesellschaftliche Ordnungen richtig? Zum Beispiel die Familie. Wie lebt man eigentlich Familie? Das sind Fragen und Herausforderungen, mit denen sehen wir uns heute konfrontiert. Und ich nehme das so wahr, dass meine Generation, die Generation nach uns, wir sind überfordert. Dabei haben wir in der Bibel ein Buch aus Zeiten, in der die gesellschaftlichen Entwicklungen, die zeitlichen Herausforderungen für die Menschen und die Fragen der Familie und der Gesellschaft sowie der Werteverfall ähnlich drängend und drückend waren. Das liegt daran, dass die Bibel außer in ganz, ganz wenigen Stellen nicht von den Siegern der Menschheitsgeschichte geschrieben worden sind, sondern von den Verlierern der menschlichen Geschichte. Die fünf Bücher Mose, sie berichten von einem Volk, das als Sklaven in Ägypten gelebt hat. Und dann ewig lang über eine Generation durch die Wüste geirrt sind. Sie selbst, sie waren, was den technischen Entwicklungsstand anging, noch in der Steinzeit und mussten dann ein Land einnehmen mit Philistern und anderen Völkern, die mindestens in der Bronzezeit, wenn nicht sogar schon in der Eisenzeit waren. Das hat bedeutet, sich mit Schleudern, mit einfachen Speeren, Pfeil und Bogen, Knüppeln gegen Völker durchsetzen, die Schwerter haben, Speere, Streitwagen, eiserne Rüstungen, Mauern und so weiter. Später berichten die Propheten an ein Volk, die Israeliten und die Juden, die von einer Weltmacht mit militärischen, überlegenen und wirtschaftlichen Mitteln bedroht werden, die die gesamte Region einfach überrannt haben. Von den Assyrern über die Babyloniern und den Persern. Das waren Weltmächte, die riesige Gebiete kontrolliert haben, technisch, wirtschaftlich den Israeliten weit überlegen. Diese Weltmächte haben ganze Regionen verschleppt, Völker ausgelöscht, Religionen verboten, Gesellschaften nach ihren Vorstellungen umgestaltet und diese Menschen gezwungen, ihre Götter anzubeten. In diese Situation hinein haben die Propheten gesprochen. Und das Neue Testament? Das Neue Testament berichtet aus einer Situation, in der die meisten Völker und Kulturen in ein Imperium hineingezogen wurde, das alles in sich vereinnahmt hat und verändert hat. Die griechische Kultur, hauptprägend im Römischen Reich, wurde angepasst und verändert. Das römische Expansionsgebaren, die defizitäre Wirtschaft wurde auf dem Rücken der vielen, vielen Völker, die erobert wurden, ja, ausgeglichen. Nur so hat das römische Imperium funktioniert. Die Juden bilden in diesem römischen Imperium eine ganz kleine Minderheit, deren Religion irgendwie zwar einen Sonderstatus hat und geduldet wurde, aber sie müssen sich trotzdem in die Gesetze und Regeln der Römer einfügen. Und hier funktionieren die Gebote Gottes auch nicht mehr richtig. Die Christen des Neuen Testaments wissen darum, dass ihre Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus früher oder später sowohl die Juden verärgern wird, als auch vom römischen Imperium als bedrohlich und als herausfordernd wahrgenommen werden wird. Denn sie verkünden Jesus von Nazareth, der von den Römern gekreuzigt wurde. Und der ein Reich verkündete, das dem Reich der Römer in fast allem gegenübersteht, aber eben nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Das römische Imperium, es steht für Expansion, Gewalt, Ausbeutung, Profit, aber auch für zwingende Ordnung, politischen Frieden, erzwungenen Gehorsam. Das römische Reich war nicht nur schlecht für die vielen Völker, es brachte Architektur, Bildung und Wohlstand. Aber was war der Preis? Es musste dem Kaiser Tribut und Gehorsam gezollt werden. Und Paulus schreibt hier in unserem Text zu den Römern, dass wir nicht Schuldner unserer menschlichen Natur sind. Diese fleischliche Natur wird von Paulus in einem anderen Brief genauer beschrieben, in Galater 5, 19 bis 21, da schreibt er: Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerlei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das sind die Werke oder die Frucht des Fleisches, denen wir nichts schulden. Und wenn man das so liest, dann neigt man schnell dazu zu denken, oh, das tue ich ja gar nicht. Aber wenn wir genauer hinschauen, so ist unsere Zeit, genau wie die Zeit von Paulus, gerade von diesen Dingen geprägt. Der Egoismus und das Recht des Einzelnen wird über den Wert der Gemeinschaft und des anderen gestellt. Anders sind das geforderte Recht auf Abtreibung, die Betonung von Karriere und Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft nicht zu rechtfertigen. Das führt zu Zwietracht und Spaltungen, aber auch Ehebruch spielt eine große Rolle. Denn wenn mir eine Ehe im Moment nicht gut tut, dann habe ich doch jedes Recht, diese Ehe zu beenden, so die gesellschaftliche Meinung. Weihnachten, andere große Feste in der Gesellschaft reduzieren sich auf Konsum, Völlerei und Trunkenheit. Aber am schlimmsten finde ich den Götzendienst, weil er ganz unterschwellig passiert. Der heutige Götzendienst, er wird nicht Religion genannt. Aber wir stellen viele Dinge, Prinzipien und zum Teil uns selbst über Gott. Und auch wir Christen sind ganz schnell dabei, das zu tun. Ich will ein einfaches Beispiel geben. Mir persönlich ist es oft wichtiger, meine Aufgaben erledigt zu bekommen und möglichst effizient zu arbeiten, als meinem Mitmenschen zu begegnen und Nächstenliebe zu leben. Denn das wird mir durch die Gesellschaft, durch Geschichten, durch Medien und auch in dem, was wir oft untereinander in der Gemeinde für wichtig erachten, eingetrichtert. Ich bin selbst ein Teil davon und gehöre damit zum Problem. Aber das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist: Liebe Gott und liebe den Nächsten. Es ist wichtig, dass Paulus sagt, dass wir den Prinzipien dieser Welt nichts schulden. Wir denken, dass wenn wir uns nicht anpassen und auch möglichst produktiv und effizient arbeiten, möglichst geschäftig sind und nach uns selbst schauen, dass wir dann verlieren, dass wir zu kurz kommen. Wir horten Besitz, wir horten Geld, genauso wie es alle anderen tun. Wir versuchen genauso wie alle anderen Reichtum und Wohlstand zu erwirtschaften, damit es doch unseren Kindern gut geht. Denn wir wollen verantwortungsbewusst sein. Aber das ist letztlich der Weg dieser Welt. Das ist das Fleisch, das nur auf sich selbst vertraut. Aber wir Christen, wir sind doch anders. Paulus macht deutlich, wer an Jesus Christus glaubt, der hat einen Geist Gottes. Und Gott sieht diese Dinge anders. Er fordert von uns Liebe, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir sind keine Knechte, dass wir nach den Notwendigkeiten dieser Welt handeln müssen, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel, der verheißen hat, dass er uns versorgt. Wir müssen uns nicht fürchten, egal was kommt, denn wir haben ein Erbe, das uns wirklich sicher ist. Wenn mein Vater Bill Gates wäre, dann würde ich mir, was mein Auskommen in Zukunft wäre, keine Sorge machen. Denn Bill, der hat genug, dass es für mehrere Generationen reicht. Aber mein Vater heißt nicht Bill Gates. Er heißt Jahwe. Er ist es, der mein Erbe zusichert, das nicht nur für ein paar Generationen reicht, sondern für die Ewigkeit. Im Angesicht des drohenden Krieges, einer Krankheit, die man schwer einschätzen kann, und anderen drohenden Katastrophen und Pandemien, Arbeitslosigkeit, Inflation und anderen Sorgen, die sich uns aufdringen, da können wir fröhlich sein und fröhlich bleiben, denn Gott, unser Vater, er wird sich kümmern. Er hat alle Reichtümer dieser Welt erschaffen. Es ist ein kleines für ihn, uns zu versorgen mit allem, was wir brauchen. Und wenn es dann doch vermeintlich nicht mehr reichen wird, unsere eigene Kraft zu Ende geht und wir mit dem Schlimmsten, was uns passieren wird, konfrontiert werden, dann haben wir immer noch einen Vater im Himmel, der auch hier siegreich bleibt. Denn der Tod hat keine Macht mehr. Ich will keine Sicherheit hier vorgaukeln, einen Reichtum, der uns nirgendwo versprochen wird. Wir werden nicht automatisch reich, wenn wir an Jesus Christus glauben. In dieser Welt, mit diesem vergänglichen Körper, da wird es passieren, dass wir Krankheit erleben, Hunger, Armut und Tod erleiden müssen. Aber, und das ist das Entscheidende, all das brauchen wir nicht zu fürchten. Wir sind dem Fleisch, den Prinzipien der sündigen Welt nichts mehr schuldig. Alles, was wir erleiden müssen, ist gering zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Denn wir sind Jesu Christi Miterben. Das ist die Perspektive, der Anspruch, den Paulus hier in diesem Abschnitt des Römerbriefs an uns Christen erhebt und den er uns aber auch zuspricht. Das ist es, was mich hoffnungsvoll stimmt. Ja, diese Welt geht gerade Entwicklungen entgegen, die alles andere als christenfreundlich sind und die auch in Zukunft wenig rosig sein werden. Noch vor 3 Jahren hätte ich das nie gedacht. Viele Menschen sterben in Krieg und Krankheit und viele Werte und festgesetzte Prinzipien fallen. Es wird immer schwieriger für uns klar zu sehen und auch klar zu kommunizieren, was das Evangelium eigentlich ist. Oder aber, wenn wir es klar kommunizieren, dann wird es als Bedrohung und als Diskriminierung wahrgenommen, was es doch eigentlich eine gute Botschaft ist. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Er führt uns mit Klarheit und Gewissheit durch das Wort Gottes zu einem ganz einfachen, aber umso wichtigeren Verhalten. Das Verhalten der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Anliegen. Und das sollte unser tiefstes Verlangen sein. Denn da hinein leitet uns der Geist. In Zeiten des Mangels, in Zeiten der Angst oder der Sorge, der Krankheit und des Todes, muss es unser tiefstes Anliegen sein und bleiben, Gott und den Nächsten zu lieben. Und damit hängt eben zusammen, dass wir unser Haus, unseren Wohlstand, unsere Kräfte nicht nur für uns selbst einsetzen, sondern gerne geben, schenken. Vielleicht manches Mal sogar aus Liebe verschwenden, was wir haben. Wenn die Menschen um uns herum verstehen werden, dass es uns in erster Linie um sie geht und nicht um uns selbst, dann werden sie staunen und sie werden fragen, was uns antreibt und weshalb wir eben keine Angst und keine Sorge haben. Denn wir haben keinen Geist der Knechtschaft, dass wir uns fürchten müssen. Wir müssen nicht um uns selbst besorgt sein. Wir brauchen keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Denn wir haben den Vater im Himmel, der sich um uns kümmert. Ich denke, das war das Erstaunlichste und das Bewegendste am Leben Jesu, dass er immer in jeder Situation darum wusste, dass sein Vater sich kümmert und er mit ihm zusammen durch dieses Leben geht. Diesen Vater haben wir durch Jesus Christus auch. Er ist unser Papa. Wir rufen Abba, das heißt Papa. Er wird sich kümmern. Und auch wenn wir leiden müssen oder Trauer und Schmerz aushalten, können wir trotzdem in allem fröhlich und voller Hoffnung sein. Traurig und doch fröhlich. Leiden und doch zuversichtlich sein. Wir wissen, dass das alles wenig ist. Ja, es steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wenn wir das wirklich glauben, dann dürfen wir uns sogar freuen, wenn unsere Mitchristen von uns gehen, wenn sie aus dieser Welt scheiden. Denn wir wissen, dass sie dann dort sind, wo sie ihr Erbe genießen dürfen. Beim Papa, endlich zu Hause angekommen. Diese Hoffnung, die niemals vergeht, sie hört nie auf, egal was passiert. Sie lässt mich unbesorgt in die Zukunft gehen, auch mit meinen 5 Kindern. Auch wenn ich die aktuellen Entwicklungen sehe. Und auch wenn mein Job von Spenden abhängig ist und von nichts sonst. Und wenn alles nur noch LGBTQ+ ist und gegendert, Corona verseucht und im Krieg versunken, dann steht diese Hoffnung. Ich habe einen Papa im Himmel. Er kümmert sich. Deswegen will ich mich nicht fürchten. Und deswegen kann ich in Liebe zu anderen und zu meinem Gott und in Liebe zu diesem Leben fröhlich leben. Denn ich weiß um meinen guten Gott. Deswegen kann ich für andere da sein. Diese Hoffnung, dieses Wert weitergegeben zu werden, und andere damit anzustecken. Unser Gott, er ist wirklich, wirklich gut. Und er ist in Jesus Christus für dich. Es gibt keine bessere Botschaft, gerade in unserer Zeit. Diese Hoffnung gibt Frieden in dieser Zeit. Lass dir diese Hoffnung niemals rauben. Von keinen Nachrichten, von keinen Medien, von keinen besorgten Menschen um dich herum. Deine Hoffnung ist stärker, denn sie heißt Jesus Christus, unser Herr. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, das ist die Hoffnung, die wir leben dürfen. Gerade in Zeiten der Angst und der Sorge, aber auch in Zeiten, wo es uns gut geht. Wir haben ein Erbe, eine Heimat, eine Zukunft bei dir und Wir sind dieser Welt nichts schuldig. Keine Effizienz, keine Produktivität, keine Sorge. Wir sind ihr nichts schuldig. Und da befreie du uns von diesen Ängsten, von dieser Sorgen, von diesen Schulden. Denn du hast für sie bezahlt. Du sorgst für uns. Was soll uns schon zustoßen, Herr? Du hast diesen Tod, diese Welt überwunden. Wir sind sicher in deiner Hand. Und wir können nur zu Hause ankommen. Wie genial ist das? Vielen Dank dafür. Und so bete ich, dass du in unserem Geist Zeugnis ablegst, durch deinen Geist, dass wir deine Kinder sind und dass wir voller Zuversicht rufen, Abba, lieber Vater. Vielen Dank, dass du das in uns wirkst. Und so segne du uns, denn ohne dich, Herr, können wir nichts, nichts tun. Unsere Hoffnung ist in dir. Du bist all unser Glück. Amen.